Guten Abend, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Mit einem ganz herzlichen Shabbat Shalom grüße ich euch aus Israel. Man sagt derzeit Shabbat Shalom Veshaket, das heißt nicht nur ein friedevoller Shabbat, sondern auch ein ruhiger Shabbat. Aber der Wunsch nach dem ruhigen Shabbat hat sich bisher nicht erfüllt. Warum aus Israel? Seit Januar forsche ich hier am Institut eines Freundes daran, die darwinsche Evolutionstheorie zu kritisieren. Mein Freund ist Professor und messianischer Jude und wir sind beide der Überzeugung, dass Darwin sich irrte und das wollen wir wissenschaftlich zeigen. Es tut uns wirklich sehr, sehr leid, dass wir nicht persönlich bei euch sein können. Wir hatten uns wirklich sehr darauf gefreut, aber es geht nicht. Wegen der täglichen und zahlreichen Raketen aus dem Iran, aus dem Libanon. Da wurde vor 4 Wochen der Notstand ausgerufen. Der Luftraum über Israel ist nahezu geschlossen. Flüge mehrmals gestrichen, unsere Rückflüge mehrmals gestrichen und man kann jetzt auch nicht mehr buchen. Also wir wissen nicht, wann wir nach Hause kommen. Aber nun dürfen Sigrid und ich auch durch unsere Anwesenheit im Krieg zeigen, dass wir ganz persönlich als Deutsche und als Christen zum auserwählten Volke Gottes stehen. Es ist ein bisschen eigenartig. Wir sind häufig im Bunker 200 Mal in den letzten 4 Wochen und wir befinden es irgendwie bei aller Beschwernis als ein Vorrecht, dass wir zusammen mit den Juden, unseren älteren Geschwistern, im Bunker sitzen können. Es ist irgendwie nicht so ganz rational. Aber so ist es, wie wir es empfinden. Es geht uns gut und wir sind sicher. Jetzt also eine Predigt per Zoom, und zwar live, weil ich wollte nichts auf die Konserve sprechen. Und jetzt können wir bitte die Präsentation haben, das erste Slide. Stefanie, wenn du mir sagst, dass es da ist, dann mache ich weiter, danke. Also wir haben eine Predigtreihe und heute über in der Passion und heute ist dran Johannes 11, 47 bis 53. Das ist der Kaiphas, einer für alle. Und diese Predigt steht im Zusammenhang mit der Reihe Begegnungen auf dem Weg zum Kreuz. Nächstes Bild bitte. Das ist unsere Passionspredigtreihe Begegnungen mit Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Und verschiedene Personen, das habt ihr jetzt schon gehört, 4 Predigten waren schon, verschiedene Personen sind Jesus begegnet. Und diese Personen, und das ist das Entscheidende, die haben alle was mit uns zu tun. Die haben was zu tun mit dir und mit mir. Wir kommen, nächstes Slide, zu Kaiphas, dem hohen Priester. Das wäre eigentlich die erste Predigt gewesen. Er sagt die Wahrheit, indem er prophezeit, dass Jesus nicht nur für das Volk der Juden, sondern auch für die zerstreuten Kinder Gottes gestorben ist. Und einige von diesen zerstreuten Kindern Gottes sitzen heute hier in der Kirche, in der Agape-Kirche, in der Pagehard-Kirche. Das nächste Slide zeigt, Pilatus erkennt, was gerecht ist, aber aus Angst heraus handelt er ungerecht. Man weiß, was recht ist, aber man tut's nicht. Ich weiß es nicht, kennst du Situationen in deinem Leben, wo es dir auch so gegangen ist, wo du aus mancherlei Furcht falsch gehandelt hast? Ich kenne das aus meinem Leben und da wollen wir rauskommen. Im nächsten Slide ist Simon von Kyrene, ein Mann, der das Kreuz trägt. Und Jesus sagte einmal, wenn jemand mit mir kommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Was bedeutet es für mich und für dich? In der nächsten Predigt, da ging es um die 3 Frauen unter dem Kreuz. Doris hat die gehalten, Treue im Angesicht der Angst. Liebe Freunde, werden wir Jesus treu sein und werden wir einander treu sein, auch wenn es was kostet? Daran werden wir arbeiten in unserem Leben als Christen. Dann der Schächer am Kreuz, ein Sünder, bekennt seine Schuld. Das ist das nächste Slide, ein Schächer am Kreuz. Und da habe ich dran gedacht, wie geht's mir, wie geht's dir? Ich habe meine Sünde Jesus bekannt, aber ich muss es immer wieder tun, weil ich immer wieder sündige. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du dich mit deiner Sünde schon Jesus anvertraut und Vergebung erfahren? Weißt du, wie wunderbar das ist? Und im nächsten Bild der römische Hauptmann, ein Zweifler, erkennt den Sohn Gottes. Einer, der nicht weiß, wer Jesus ist, der gezweifelt hat, erkennt plötzlich den Sohn Gottes. Bist du Jesus, dem auferstandenen Sohn Gottes, schon begegnet? Hast du ihn schon erkannt? Nächstes Bild, bitte. Als wir im Leitungsteam des Predigtdienstes diese Serie vorbereitet haben, da fanden wir es eine ganz super Idee. Wir fangen mit Kephas an und dann gehen wir chronologisch vor bis zu Karfreitag, dem Tod Jesu. Leider sind wir mit der Reihenfolge etwas durcheinander gekommen. Der eine, der war zum Besuch einer Missionarin in Thailand unterwegs, die zufällig seine Tochter ist und konnte da nicht predigen. Ein anderer hat sich 3 Monate in Israel rumgetrieben. Und der dritte erzählte mir bei der Terminanfrage etwas vom Skiurlaub. Und so ist es, wenn man 23 Prediger im Jahr hat, dann ist die Koordination mitunter ein bisschen anspruchsvoll. Aber super, super, dass wir das immer wieder hinkriegen in Agape, immer wieder gut hinkriegen. Danke an alle, die sich so treu einbringen. Kaiphas, nächstes Bild, Kaiphas, einer für alle. Kaiphas, der hohe Priester. Dazu kommen wir heute also etwas verspätet und der heutige Predigttext in Johannes 11. Ich habe es schon gesagt und im nächsten Slide ist der Predigttext gezeigt. Ich lese Ihnen uns den Text vor. Das Wort Gottes. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer einen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er, aber nicht von sich aus. Sondern weil er in diesem Jahr Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht nur für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Nächstes Bild bitte. Kaiphas. Oder auch Kaiaphas genannt, war der Vorsitzende des Hohen Rates, des Sanhedrin. Der bestand aus Sadduzäern, das ist der Priesteradel gewesen, aus Pharisäern, den Schriftgelehrten und aus Vertretern vornehmer Familien. Man nannte sie die Ältesten. Und der Hohe Rat war die höchste religiöse Instanz in Israel und nach dem Statthalter Pilat zu dem König auch eine hohe Regierungsinstanz. Kaiphas, also der Vorsitzende des Hohen Rates. Im nächsten Bild sehen wir ein Modell von dem Hohen Priester in der Stiftshütte. Das ist im Süden von Israel bei Eilat aufgenommen. Da steht so eine Nachbildung der Stiftshütte. Ein Sadduzäer. Er stammte aus dem Priestergeschlecht Maasja. Es gab 24 Priesterabteilungen, die schon König David für den Tempeldienst bestellt hatte. Kaiphas gehörte also zu einer dieser Abteilungen und er wurde 18 nach Christus berufen für diesen Dienst und zwar von den Römern. Die Römer haben den hohen Priester eingesetzt und er hat dieses Amt bis zu seinem Tode inne, bis im Jahr 36 nach Christus. Im Jahr 1990, und jetzt brauche ich das nächste Bild, im Jahr 1990 wurde eine archäologische Sensation im Südosten Jerusalems gefunden. Es war ein Knochenkasten. Damals wurden ja die Toten zunächst für 2 Jahre in eine Grabkammer gelegt und dann waren nur noch die Knochen übrig nach der Verwesung und dann wurden die in einen kleinen Steinkasten gesammelt zu den Knochen ihrer schon verstorbenen Angehörigen. Und so wurde Platz in der Grabkammer für den nächsten Leichnam. Und dieser Kasten, den ihr hier im Bild seht, dieser Knochenkasten trägt den Namen Kaiaphas. Da fand man die Knochen eines 60-jährigen Mannes. der Sarg des Hohenpriesters, der Jesus verurteilen ließ. Wow. Natürlich gab es viele Zweifel, wie das immer ist. Es ist üblich so bei uns. Ja, wenn die Bibel in der Öffentlichkeit, dann wird sie prinzipiell als unzuverlässig und fehlerhaft dargestellt. Das ist bei uns ziemlich normal in Deutschland. Und die Medien stimmen in den Chor ein. Und dann gibt es tendenziöse, pseudowissenschaftliche Artikel im Stern oder im Spiegel oder bei den öffentlichen, rechtlichen, gerne zu Ostern und Weihnachten. Leute, ich sage euch, sowas ätzt mich echt an. Es ist so weit weg von der Realität. Aber natürlich hat es Ziel und Sinn. Denn wenn die biblischen Berichte falsch wären, dann hätte der Glaube an Jesus keine historische Begründung mehr. Und alle atheistischen Vereinigungen in Deutschland, ich kenne die ziemlich gut, die kämpfen gegen die Glaubwürdigkeit der Bibel. Warum? Wenn die Bibel falsch ist, warum dann Jesus? Warum nicht Buddha oder die germanischen Götter, die neuerdings wieder in Mode kommen? Oder warum nicht die Vergötzung der Sterne nach assyrischem, babylonischem Vorbild, Horoskope und das ganze Zeug? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Nächstes Bild bitte. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Bibel ist das historisch-wissenschaftlich am besten belegte Buch der gesamten Antike. Und das kann man in Israel mit Händen fassen. Deshalb bin ich auch so gerne hier. Ich war schon oft hier gewesen. Deshalb bin ich so gerne hier. Da kann man das sehen. Von Dan im Norden bis Beersheba im Süden. Entgegen aller Kritik, die ihr hören mögt, die ja auch in unseren Religionsunterricht, die in den Schulen kommt und überall, entgegen aller Kritik bleibt die Tatsache bestehen. Durch immer neue Funde bestätigt. Die israelischen Archäologen haben die Grabkammer und mit großer Wahrscheinlichkeit sogar die Knochen des Mannes gefunden, der die Verurteilung Jesu in die Wege geleitet hat. Kajaphas, einer der erbittertsten Feinde Jesu. Wisst ihr, Gott hat dir und mir mit der Bibel ein festes historisches und geistliches Fundament für unseren Glauben gegeben. Lass dir bloß nichts anderes einreden, auch wenn schlau dahergeredet wird von den Kanzeln und auch von den Kathedern der Universitäten. Halte dieses Buch fest. Lies darin. Lass das zuverlässige Wort Gottes in dein Herz sprechen. Es ist Wahrheit. Die Wahrheit. Darin sind Worte des Lebens, die dein Leben tragen und dich bis ins ewige Leben führen. Lass dich führen in Jesu Namen. Lass dich führen. Nächstes Bild bitte. Im Matthäusevangelium, da lesen wir, dass Jesus nach seiner Gefangennahme durch den Sanhedrin wegen Gotteslästerung zum Tod verurteilt wurde. Aber die Todesstrafe, die durften die Juden nicht durchführen. Das musste bestätigt und getan werden von den Römern. Nächste Woche ist Karfreitag, Hans-Joachim Viehweger wird predigen, da werdet ihr mehr davon hören. Den Kajaphas kennen wir noch aus Apostelgeschichte 4, als er den Petrus verhörte und er war auch am Lynchmord von Stephanus beteiligt. Was hat diesen Mann angetrieben? Warum wollte dieser Mann Jesus tot sehen? Um alles in der Welt. Im nächsten Bild seht ihr ein Bild vom Grab vom Lazarus. Denn direkt vor der von Johannes beschriebenen Beratung im Hohen Rat hat Jesus in Bethanien, in der Nähe von Jerusalem, den Lazarus von den Toten auferweckt. Dieses messianische Wunder Jesu, es hat unglaubliche Wellen geschlagen. Und so heißt es in Johannes 11, nächstes Bild bitte. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hatte, glaubten an ihn. Einige aber gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und Pharisäer einen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Und danach kommt unser Predigttext. Der Entschluss zur Tötung Jesu war eine direkte Konsequenz der Auferweckung des Lazarus von den Toten. Das war zu viel. Die Passion Jesu beginnt also mit der Auferweckung des Lazarus. Und sie endet mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Die Endzeit, in der wir leben, beginnt mit der Auferstehung Jesu von den Toten und sie endet mit der Auferstehung aller Menschen. Jeder Mensch, auch du und ich, wird dann vor dem gerechten Richter aller Lebenden und Toten stehen, vor Jesus Christus, dem Weltenrichter. Dort werden wir unser Leben verantworten müssen. Und wenn ich dort stehen werde, dann wird der Herr zu mir sagen, Siegfried, du bist schuldig gesprochen. Du kannst dich auch nicht entschuldigen. Aber du hast dich an mich gehängt, wird der Herr zu mir sagen. Du hast dich an mich gehängt. Ich habe deine Schuld am Kreuz getragen und deshalb sollst du leben. Wow. Hast du dein Leben an Jesus gehängt? Wird er auch zu dir einmal sagen, dass deine Schuld vergeben ist und dass du leben sollst? Nächstes Bild. Was bewegt also einen Mann wie Kaiphas, Jesus töten zu wollen? Ausgerechnet Jesus, der den Lazarus aus dem Grab rausholt, liegt 4 Tage verfault, stinkt und Jesus ruft ihn in einem Augenblick das Leben zurück. Göttliche Allmacht. Jeder Jude, der den Tanach, also das Alte Testament, kannte, musste wissen, dass Jesus der Messias war. Aber das ist ein anderes Thema. Sie wollten es nicht sehen oder konnten sie es nicht sehen, weil ihr Herz verstockt und ihr theologischer Verstand verfinstert war. Wir können die Präsentation jetzt ausschalten, Stefanie. Und ich mache jetzt ohne Präsentation weiter. Johannes berichtet, was die Mitglieder des Hohen Rates befürchteten. Sie sagten nämlich, lassen wir Jesus gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Das war eine reale Gefahr. Es gab immer wieder Aufstände von jüdischen Rebellen, die versucht haben, das römische Joch abzuschütteln. Die Antwort der Römer erfolgte mit eiserner Faust. Und im ersten jüdischen Krieg im Jahr 70 hat das zur Zerstörung des Tempels geführt. Jesus hat es vorhergesagt. Und später, der Bar Kochba-Aufstand im Jahr 132, führte zum kompletten Ende des jüdischen Staates. Genau das, was der Hohe Rat befürchtet hat. Und erst nach 1800 Jahren, nämlich 1948, sollte es wieder einen Staat der Juden geben. Jesus als Rebell, als Aufständischer, als ein Hoffnungsträger, den die Juden nach der Speisung der 5000 sogar zum König machen wollten, das wäre katastrophal gewesen. Sowas kommt nicht gut bei den Römern. Vielleicht hat Kaiphas diese Befürchtungen geteilt. Vielleicht war er gar nicht der dunkle Bösewicht, wie man ihm annimmt. Oder ging es im Letzten eben doch um den Machterhalt der herrschenden Elite, die Rettung der Freunde, der Priesteraristokratie, der Sadduzäer? Wir wissen es nicht. Wir können nicht ins Herz dieser Menschen sehen, der Herr weiß es. Aber was auch immer diesen Mann antreibt, seine Lösung heißt, und ich zitiere jetzt wieder Vers 49, einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das war das Todesurteil. Denn, so heißt es, von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie Jesus töteten. Das war die menschliche Lösung. Im nächsten Satz des Textes offenbart uns Johannes jedoch einen entscheidenden geistlichen Hintergrund dieses Todesurteils. Davon hatte Kaiphas keine Ahnung. In Vers 51, das sagte Kaiphas aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr hoher Priester war, prophezeite er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht nur für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Kaiphas spricht also eine Prophezeiung aus. Ein Mensch soll sterben, damit das Volk lebt. Einer für alle. Einer für alle. Und Jesus sollte tatsächlich für das Volk sterben und hier zunächst das Volk der Juden. Einige aus den Juden gehören schon jetzt zu Jesus. Sie haben ihn als ihren Messias, Jeschua, als ihren Erlöser anerkannt. Es sind noch nicht viele. Doch die Zeit wird kommen, wenn das ganze Volk der Juden den Messias Jeschua erkennt, Jesus. Wir wollen dafür beten, dass das geschieht. Denn wenn das geschieht, dann geht's nicht mehr lang und dann kommt der Herr Jesus zurück und dann nimmt er uns zu sich. Aber nicht nur dieses. Jesus sollte ja auch sterben, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Wer sind diese? Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, da heißt es, denen, die Jesus aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Diese glauben an seinen Namen und sind aus Gott geboren. Einer für alle und spätestens jetzt merken wir, dass es auch um uns geht. Viele von uns haben Jesus in ihr Leben aufgenommen, glauben an ihn, als ihren Erlöser, haben Vergebung ihrer Sünden erfahren. Viele von uns sind auf diese Weise zu Kindern Gottes geworden. Jesus hat uns, die wir zerstreut in die Irre gingen, wie die Schafe, die keinen Hirten haben, durch seinen Tod und seine Auferstehung zu seiner Gemeinde hinzugefügt. Wir Agapler, ihr sitzt in der Paar-Gerhard-Kirche, ich bin hier in Israel, aber wir gehören dazu. Wir gehören zu diesen zerstreuten Kindern Gottes dazu, die eine Heimat gefunden haben. Gott hat das Todesurteil des Hohen Rates über den einen Menschen Jesus, welches durch die Römer vollstreckt wurde, in eine Begnadigung für alle Menschen verwandelt, die sich an Jesus hängen und ihm vertrauen. Vielleicht gibt es einige unter uns, die das noch nicht von sich sagen können, die vielleicht gar nicht recht wissen, was es denn konkret bedeutet. Oder vielleicht sitzen einige im Stream und später hört ihr vielleicht diese Predigt und wisst nicht so recht, was das heißt. Willst du mehr wissen darüber? Frag einfach einen von uns, die heute hier vorne stehen. Also nicht mich, ich bin ein bisschen weit weg, aber andere stehen da vorne. Geh einfach dahin und frag mal. Oder geh zu einem der Teams, die nachher vorne stehen werden. Ich glaube, wir werden zwei Teams oder drei Teams heute haben, die vorne an der Seite stehen. Frag sie einfach, wie geht denn das, Jesus in mein Leben aufnehmen? Und wenn ihr irgendwie im Netz das hört, wir haben ganz tolle Abende in Agape, wo man mehr darüber erfahren kann. Alpha-Kurse, meld dich mal an. Jesus ins Leben aufnehmen. Ich habe Jesus vor vielen Jahren in mein Leben aufgenommen. Liebe Freunde, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Die allerbeste Entscheidung meines Lebens. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich noch auf ein Detail eingehen in diesem Text. Und zwar auf eine Sache, wo dieser Text ganz besonders zu mir persönlich gesprochen hat. Gerade hier, wie ich die Predigt in Israel vorbereitet habe. Gott spricht, wie gesagt, durch Kaiphas. Der menschliche Hohepriester Kaiphas prophezeit über den göttlichen Hohenpriester Jesus. Aber Kaiphas merkt nicht, dass er prophezeit. Ohne zu wissen, spricht er die wichtigste Prophezeiung der ganzen Bibel aus, einer für alle. Gott spricht ausgerechnet durch einen Mann, der ein Feind Jesu ist, der ein Feind Gottes ist. Und Gott hat den Kaiphas nicht vorher gefragt, ob er das darf. Er hat es ihm nicht mal gesagt. Gott ist der Souverän, der Herr. Selbst wenn Menschen ihn bekämpfen, selbst wenn sie seinen Sohn töten wollen, selbst wenn sie sein Volk bekämpfen, zuerst die Juden, die Samstagsleute und danach die Christen, die Sonntagsleute, selbst wenn sie sich einen feuchten Kehricht um Gott kümmern, selbst wenn sie Gott leugnen, sie alle sind in Gottes Hand. Er benutzt sie souverän als seine Werkzeuge. Darf ich das mal so sagen? Vom Hausmeister bis zum Diktator. Ob Sie das wollen oder nicht. Es ist ein durchgehendes Motiv in der Bibel. Darüber könnte man auch mal reden. Gott ist der Souverän. Geht es euch auch manchmal so, dass so eine kleine Wendung in Gottes Wort plötzlich zu euch spricht und wichtig wird? Wisst ihr, das Wort Gottes ist lebendig. Das spricht. Das kann man erleben. Es ist in deinem Leben aktiv. Mir ist es so gegangen bei der Vorbereitung dieser Predigt. Wisst ihr, auch wenn ich emotional einigermaßen robust bin, also mich wirft so schnell nichts um, was meine Frau manchmal eher für Dummheit hält, aber trotzdem, wenn man im Bunker sitzt, und ich habe auch im Bunker über die Predigt nachgedacht, wenn man die Explosionen der Abwehrraketen hört, dann komme ich doch ins Nachdenken. Dann denke ich, was geht hier eigentlich vor? Nicht, weil ich jetzt Angst habe, nein. Was geht in dieser Welt eigentlich vor? Wenn du da reinschaust, dann kriegst du die Krise. Und nicht nur im Nahen Osten, in der Ukraine, in der ganzen Welt, in Afrika, in Südamerika, an den Grenzen zu Russland, in Korea, in China, name it, überall. Und auch wir in Deutschland haben unsere Probleme. Grund zur Sorge will ich gar nicht aufzählen. Und manchmal, liebe Freunde, da frage ich mich, wie wird das alles werden? Wo soll das alles hingehen? Und dann war mir, als ob der Herr zu mir sagt, hör mal, Siegfried, hör mal, so wie ich den Kaiphas in meiner Hand hatte, so wie ich die Mordabsichten des Hohen Priesters und des ganzen Hohen Rates in den größten Segen der Weltgeschichte verwandelt habe, einer für alle. Selbst der Teufel hat es nicht gewusst. So, sagt der Herr, habe ich die ganze Welt in der Hand. Gott sitzt im Regiment. Jesus Christus hat die Welt in der Hand, was auch immer geschehen mag. Jesus Christus wird das Elend der Welt, das Toben der Völker, die Angst und die Furcht und die Knechtschaft des Todes und der Vergänglichkeit verwandeln. Denn unser Erlöser ist auch der Erlöser der Welt. Er ist der Schöpfer, der eine neue Schöpfung machen wird. Nichts, nichts kann ihn daran hindern. Kein Geschehen ist in dieser Welt, was uns mag mit Furcht erfüllen. Nichts kann ihn daran hindern. Wisst ihr, und wenn dann die Sorgen kommen und wenn die Ängste kommen, dann sitze ich nicht wie das Kaninchen vor der Schlange. Wisst ihr, dann hänge ich mich an Jesus, der für meine Schuld gestorben ist. Dann hänge ich mich an Christus, der von den Toten auferstanden ist, der wiederkommen wird. An Jesus Christus, dem nichts, aber auch gar nichts außer Kontrolle gerät, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und das gilt nicht nur für die Weltgeschichte, Freunde, das gilt für jeden Einzelnen, für uns. Für jedes Leben, für jedes Einzelne. Gott sitzt im Regiment, was immer du durchmachst und wo immer deine Ängste sind und wo du nicht weiter weißt. Ich sag dir, weil das in der Bibel steht, ich sag dir, Gott sitzt auch im Regiment deines Lebens. Es mag dir nicht immer gefallen, wie es geht. Es mag nicht immer so gehen, wie du denkst, wäre es gut. Aber Gott sitzt im Regiment deines Lebens. Das ist so gut. Und wenn es dann mal zu Ende geht und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, weißt du, dann sind wir dabei. Dann sind wir dabei. Ich bin dabei und wir Agapler sind dabei. Und wenn du dich an Jesus hängst, dann bist du auch dabei. Das ist eine Hoffnung, die nicht stirbt. Das ist eine Hoffnung, die nicht vorbei ist, wenn's Grab aufgeht. Ich werde bald mal sterben. Ich weiß nicht, wann das ist. Ich bin schon relativ weit fortgeschritten. Und dann legt man mich in dieses Loch rein, 2 Meter lang, 1 Meter breit, 2 Meter tief ungefähr. Und dann geht's erst richtig los, Freunde. Dann wird mich Jesus aus den Toten auferwecken. Und dann werde ich bei ihm sein. Das ist die Hoffnung, die wir haben als Christen. Eine Hoffnung, die nicht stirbt. Häng dich an Jesus. Dann bist du dabei. Lieber Vater im Himmel, ich möchte jetzt danken dafür, dass du der Herr bist. Der Herr, der Kyrios, der alle Macht im Himmel und auf Erden und unter der Erde hat. Der Herr, der alles geschaffen hat. Du bist der Herr, der dem Nichtseienden ruft, dass es sei. Du bist der Herr auch über unser, über mein Leben. Und nichts in dieser Welt passiert, ohne dass es über deinen Schreibtisch geht. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir in diesem Vertrauen wachsen können, dass du der Herr dieser Welt und der Herr meines Lebens bist, dass darin unser Leben gegründet ist, in dieser Hoffnung, die niemals sterben kann. Ich preise dich, Herr Jesus, mein Herr. Amen.